La Ira heißt dieses Stück mit steinzeitlichen Musikinstrumenten von und mit Christoph Haas. Und aufgenommen hat er es in der Höhle der Hohle Fels auf der Schwäbischen Alb in Schellklingen bei Blaubeuren. Diese Höhle trägt ihren Namen Hohle Fels nicht umsonst. Sie ist ganze 25 Meter hoch und hat ein Raumvolumen von 6000 Kubikmeter. Zum Vergleich, da würden 6 Millionen Liter Wasser reinpassen. Und damit ist sie eine der größten Höhlen der Schwäbischen Alb. Als archäologischer Fundort ist die Höhle auch ziemlich bekannt. Hier wurde nämlich die berühmte Venus von der Alb ausgegraben. Und ganz aus der Nähe dieser Höhle, nämlich aus Tübingen, kommt auch unser nächster Gesprächsgast, Diplom-Geograf, Höhlenforscher und Vorsitzender der Höhlenrettung in Baden-Württemberg, Matthias Laik. Guten Morgen, Herr Laik.
Guten Morgen.
Waren Sie denn schon mal in der Höhle der Hohle Fels, in der das Musikstück eben aufgenommen worden ist?
Da war ich schon mal drin, ja. Da kann man, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ist der Eingang vergittert, aber man kann einen Schlüssel organisieren und sich das dann angucken.
Also auch als Normalmensch oder nur als Mitglied der Höhlenrettung und Höhlenforschung?
Soweit ich weiß, als normaler Mensch mit Anmeldung. Also wie das jetzt aktuell ist, weiß ich nicht. Mein Besuch dort ist schon einige Jahre her. Mhm. Aber ist ja vor allen Dingen archäologisch eine besonders bedeutende Höhle.
Auf der Schwäbischen Alb gibt es ja einige Höhlen. Die letzte Höhle, in der ich war, war auch auf der Schwäbischen Alb. Das war die Nebelhöhle bei Liechtenstein. Mhm. Also so eine ganz klassische Tropfsteinschauhöhle, wie man sie sich vorstellt, mit Stalaktiten und Stalagmitenformationen. Die haben alle ganz poetische, fantasievolle Namen und es ist wunderschön bunt beleuchtet und vor allem prima begehbar für Touristen, die nicht höhlenerfahren sind. Das ist bei den Höhlen, die Sie als Höhlenforscher befahren, aber vermutlich ganz anders, oder? In was für einer Art von Höhlen sind Sie denn normalerweise unterwegs?
Ja, das kommt ganz drauf an. Also wir haben auf der Schwäbischen Alb viele hundert Höhlen, die ganz unterschiedlichen Charakter haben. Also wir haben Höhlen, da kann man relativ einfach hineingehen, sogar aufrechten Ganges. Die sind allerdings sehr selten. Eher ist es so, dass man sich bücken muss oder kriechen muss, dass es eng wird, zumindest am Anfang. Es gibt Schachthöhlen, da muss man dann gleich ein Seil hineinhängen und am Seil abseilen und später wieder aufsteigen. Es gibt Höhlen, da kann man hineinschwimmen oder man muss gleich tauchen in den Quelltöpfen. Da gibt es also viele verschiedene Höhlen, die an die Ausrüstung der Höhlenbesucher oder Höhlenforscher und an deren Erfahrung unterschiedliche Anforderungen stellen.
Mhm. Also kriechen, schwimmen, tauchen muss man in diesen Höhlen. Mhm. Wie sieht eigentlich Ihre Arbeit als Höhlenforscher aus? Was macht man denn genau in einer Höhle?
Ja, das kann man sich aussuchen. Also wir wollen generell als Höhlenforscher wissen, wo führt die Höhle hin? Und wie erstreckt sie sich, also wie groß, wie lang, wie breit, wie hoch und solche Sachen. Die Basisdaten, die werden erfasst in der Vermessung der Höhle, wo man dann früher mit Maßband und Kompass und Neigungsmesser loszog und heute das mit elektronischen Laserinstrumenten macht. Es gibt Kollegen, die spezialisieren sich zum Beispiel auf die Fauna in der Höhle, die Insekten, die dort leben oder auf bestimmte Sinter sind die Kalkausscheidungen an der Decke oder am Höhlenboden, in der Regel durch tropfendes Wasser. Da gibt es viele Gebiete, in die man sich hineinarbeiten kann und dann als Spezialist auch wirklich wissenschaftlich arbeiten kann. Aber es geht nicht nur um wissenschaftliches Arbeiten, es geht natürlich auch um das Erleben der Höhle, diese besondere Atmosphäre, diese ganz andere Welt. Das ist faszinierend für die Leute, die vom Höhlenvirus befallen sind. Also für uns war das ganz klar, man war vom Höhlenvirus befallen und der hat einen auch nicht losgelassen.
Mhm. Und das, obwohl Höhlen ja jetzt auch nicht ganz ungefährlich sind, so interessant und faszinierend Höhlen sind, es ist ja auch schon gefährlich. Und vor allem diese Höhlen, die für Sie als Höhlenforscher interessant sind, also aktive Höhlen, sagt man da ja, glaube ich, wo auch mal irgendwie noch das Hochwasser steigen kann, man kann eingeschlossen werden, es kann Steinschlag geben, es sind eben zum Unterschied zu diesen Schauhöhlen, die geöffnet sind für jeden. Jetzt habe ich aber gelesen in der Vorbereitung, dass es durchaus Abenteueranbieter gibt, die immer wieder Expeditionen in solche aktiven Höhlen anbieten. Sind es dann solche Ausflüge, bei denen Sie dann auch mal in Ihrer Funktion als Höhlenretter zum Einsatz kommen?
Ja, leider schon mehrfach. Also das Beispiel Hochwasser ist gut gewählt, denn ein Hochwasser kommt ja nicht von jetzt auf gleich aus heiterem Himmel. Beispiel 2019, da war ein gewerblicher Anbieter in der Falkensteiner Höhle unterwegs. Am Vortag hat es schon heftig geregnet, also der Karst ist das Gebirge, das Kalkgestein der Schwäbischen Alb, das hatte schon ordentlich Wasser abbekommen. Mhm. Und dann waren, ich habe es nachgeschaut, am Morgen um 7 Starkregenfälle für den Nachmittag angekündigt mit bis zu 60 Litern im Raum Bad Urach. Mhm. Und dann sind die da am späten Vormittag in die Höhle eingestiegen. Und dann kamen nicht 60 Liter im Laufe des Tages, also bis zum Abend, sondern 100 Liter. Und da musste man sich nicht wundern, dass die Höhle dann zumacht. Also zumacht heißt, da gibt es dann mehrere Gangabschnitte, unterschiedlich lang, 10, 20, 30 Meter lang, wo der Wasserspiegel dann bis zur Decke ansteigt und auch die Decke unter Wasser setzt. Und wer jetzt kein erfahrener Höhlentaucher ist, der kommt da nicht mehr raus.
Ja, man muss ja auch die Ausrüstung dabei haben. Also so
genau.
Ewig Luft anhalten kann auch ein erfahrener Höhlengänger nicht.
Nein, also mit Luft anhalten sind diese Siphone dann nicht mehr zu bewältigen. Da braucht man dann schon Pressluftflaschen, um da rauszukommen. Und natürlich braucht man eine entsprechende Ausbildung und Erfahrung, weil sonst kann es böse ausgehen.
Mhm. Und wer bezahlt es dann? Also der Anbieter oder wie?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Da haben wir schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Beim Marktführer für solche Outdoor-Veranstaltungen hatten wir einen Einsatz 2015. Da ist ein zahlender Kunde schwer verunglückt, hat sich schwer verletzt und den haben wir dann aus der Höhle gerettet in einem mehrstündigen, sehr aufwendigen Rettungseinsatz. Ja, und dann kam es zum Schwur. Und siehe da, im Kleingedruckten des Vertrages stand drin, dass der Kunde sich selbstverständlich selbst um seine Bergungskostenversicherung zu kümmern hat, dass der Veranstalter dies nicht abdeckt. Und bei solchen Rettungseinsätzen, wo ja nicht nur die Höhlenrettung in der Höhle arbeitet, sondern draußen vor der Höhle der ganze straßengebundene Rettungsdienst dabei ist, die Feuerwehr, das Rote Kreuz, Rettungsdienst ganz allgemein, eventuell noch Spezialgruppen, Rettungshunde waren schon dabei einsetzen und so weiter und so weiter. Das kostet alles unter Umständen sehr viel Geld. Und wenn man dann seinen Kunden so ins Messer laufen lässt, da fehlen mir wirklich die Worte, das zu beschreiben.
Ein ganz spektakulärer Fall, den wahrscheinlich sofort wieder jeder im Kopf hat, war 2014 der Unfall in der Riesending-Höhle, in der der Höhlenforscher Johann Westhauser verunglückt ist und dort auch, ich glaube, 11 Tage waren es, fest saß. Waren Sie denn da auch beteiligt an der Rettung?
Nein, wir waren nicht direkt beteiligt. Wir haben unsere Hilfe angeboten, auch Spezialausrüstung, die vor Ort hätte nützlich sein können, aber das Angebot wurde nicht angenommen. Also wir wurden ursprünglich durch die bayerische Polizei alarmiert und in Bereitschaft versetzt. Es war auch schon ein Treffpunkt vereinbart, aber die Leitung des Rettungseinsatzes hat dann auf unsere Höhlenrettung aus Baden-Württemberg verzichtet.
Also das heißt, die einzelnen Bundesländer arbeiten da gar nicht zusammen? Oder hat sich das seitdem vielleicht auch verändert?
Ich glaube nicht. Also man muss ganz klar sagen, dass das natürlich ein sehr spezieller Einsatz war, ein sehr aufwendiger Einsatz mit sehr vielen Helfern aus ganz Europa. Es waren ja Österreicher, Italiener, Schweizer dabei, Kroaten. Also es war ein Rieseneinsatz im Riesending. Was ist mit dem, wie soll ich sagen, mit der Zusammenarbeit in Deutschland nicht geklappt hat, das lag zumindest nicht an uns.
Okay. Hatten Sie selbst denn schon mal einen Unfall in der Höhle?
Ich hatte 1991 einen schlimmen Unfall. Ich habe mir 5 Kilometer vom Eingang entfernt in einer französischen Wasserhöhle, also die hat so ein bisschen den Charakter der Falkensteiner Höhle gehabt, den Fuß gebrochen, also das Fußgelenk. Und es hat dann 2 Tage gedauert, bis ich wieder draußen war.
Oh, das sind auch 2 lange Tage dann.
Das waren 2 lange Tage. Es war ein großer Rettungseinsatz. Ich kann nur sagen, zusammenfassend, das hat keinen Spaß gemacht.
Ja, aber trotzdem, wie Sie ganz zu Anfang gesagt haben, das Höhlenvirus, das lässt einen trotzdem nicht los, auch wenn es gefährlich ist.
Genauso ist es. Also mich hat es jedenfalls nicht davon abgehalten, mich weiter mit den Höhlen zu beschäftigen.
Der Höhlenforscher Matthias Laik kennt sich aus mit der Faszination, aber auch den Gefahren von Höhlen. Vielen Dank für das tiefgründige Gespräch, Herr Laik, und einen schönen Tag Ihnen noch.
Dankeschön, das wünsche ich Ihnen auch.
Sie hören die SWR-Kultur-Matinee im Sommer. Wir sind auf Reisen.